Ganz herzlich möchte auch ich heute Abend alle herzlich willkommen heißen, im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden diesen Gottesdienst beginnen, indem wir aus diesen Heften hier Lieder singen. Und wir beginnen mit dem Lied Nummer 8, mit dem Lied Nummer 8. Ich habe noch eine Sache für die Geschwister, die vielleicht noch keine Unterkunft bekommen haben. Die möchten doch dann bitte am Ende des Gottesdienstes hier nach vorne kommen. Und dann wird dafür Sorge getragen. Dankeschön. Wir singen jetzt hier gemeinsam Lied Nummer 8. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Wir singen noch Lied Nummer 1. Lied Nummer 1. Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, lieb und treu. Nummer 1.
Oh.
Dankeschön. Ich glaube, wir können so weiter singen und wir können eigentlich das Blut von unserem Jesu nicht genug singen. Wir wollen, bevor Bruder Schmidt und Bruder Müller mit uns beten, Psalm 121 lesen. Psalm 121, lasst uns dazu aufstehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird Hilfe mir kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, nicht schlummert dein Hüter. Nein, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich bei Tage die Sonne nicht sticht, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Himmlischer Vater, wir kommen zu dir in dieser Stunde und sagen dir herzinnigsten Dank, dass wir zu dir aufschauen dürfen, den Lebendigen und Wahrhaftigen. Du alleine bist es würdig, hinzunehmen Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung. Herr, wir danken dir, dass du uns Gelegenheit gibst, immer wieder, o Herr, zusammenzukommen, o Herr. Aber wir schauen um uns und sehen, wie viele gehen vorüber und vorbei und kommen nicht. Herr Jesus, dank sei dir, dass du Gnade erwiesen hast, dass wir kommen dürfen, erkannt haben den Ruf und angenommen den Herr im Himmel. In dir ist das Heil, in dir ist die Erlösung und in dir ist die Kraft. Wir danken dir dafür. Mein Gott, segne du uns heute Abend. Geh du von Reihe zu Reihe, von Herz zu Herz, o Gott, und rede du zu jedem, schenke dein Wort, öffne unsere Herzen, o Herr, dass sie aufgetan werden und dein Wort aufgenommen, unsere Ohren, dass sie hören und recht hören, o Gott, zur Ehre und zum Ruhm deines Namens. So bitten wir dich aber auch. Segne du überall auf der ganzen Erde, überall, wo dein Volk sich versammelt oder zuhört, mein Gott. Wir bitten, segne sie und schenke Gnade, dass wir alle Anteil haben an den reichen Gütern deines Hauses. Dank sei dir dafür, Herr Jesus. Bitten dich aber auch, segne du und salbe die Lippen, dadurch du reden wirst, Herr Jesus. Du weißt, wonach wir Ausschau halten und du kennst alle unsere Bedürfnisse. Und beantworte du, Herr Jesus, alles zur Ehre deines Namens. Amen.
Ja, mein Gott. Ja, geliebter Herr, auch ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir hier vor deinem Angesicht stehen dürfen, geliebter Heiland. Es ist ja deine Herde, Herr, und der wahre Hirte bist du. Du wachst über dein Volk. Und ich bitte dich, Herr, segne es aus dem Reichtum deiner Gnade. Ich möchte heute durch die Verkündigung deines Wortes solch ein Glauben gewirkt werden, Herr, wie bei jenem blutflüssigen Weib, die in ihren Herzen sprach, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, Herr. O gepriesen sei dein Name, du bist derselbe und du willst berührt werden, Herr, im völligen Glauben. Dir sei der Lobpreis, der Dank und die Ehre. Ich bitte dich, segne und reinige dein Volk, Herr, wenn heute das Mahl stattfinden wird. Du hast damals gesagt, herzlich hat es mich verlangt, mit euch das Mahl zu halten, Herr. Das ist jetzt auch jetzt der Fall. Ich bitte dich, lass es zum großen Segen sein und dass es keiner zum Gericht nimmt. Ich bitte es vom Herzen im Namen Jesu Christi. Dir sei der Lobpreis, der Ruhm und die Ehre. Und wie schon gebeten, Herr, segne deinen Knecht aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir sei der Lobpreis und die Ehre und der Ruhm, Herr. Oh, du bist einfach ein Gott der Treue, Herr. Wir rühmen dich, Herr. Wir glauben einfach, Herr,
dass der kluge Knecht die Botschaft für die klugen Jungfrauen hat, Herr. Oh, du wollest ihn segnen aus dem Reichtum deiner Gnade, Herr. Uns hast du bereits all die Jahre gesegnet. Dir sei der Lobpreis und Ehre in Jesu heiligen und wunderbaren Namen. Halleluja. Amen.
Du bist würdig, du bist würdig. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nochmals herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben Grüße und Segenswünsche von vielen Brüdern aus vielen Ländern, aus Moskau, aus Russland, der Ukraine, Weißrussland, Moldawien und Grüße aus ganz Afrika, von einem Ende des Kontinents bis zum anderen. Dann haben wir Grüße aus Denver, Colorado, Grüße aus Edmonton, Kanada. Dann haben wir Grüße aus der Schweiz, Grüße aus Palermo, Grüße von Bruder Graf, Grüße von Bruder Etienne Genton, Grüße von Bruder Wahlström, ja, und nochmals Grüße und nochmals Grüße von all unseren Brüdern, mit denen wir verbunden sind, ja, mit dem Volke Gottes weltweit. Dann haben wir Besuch in unserer Mitte, ein Bruder aus Benin ist in unserer Mitte, vielleicht steht er mal auf, Le Frère de Benin. Ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Er hat ein TV-Programm, 2 Stunden in der Woche, glaube ich. Und Gott hat ihn mächtig gebrauchen können. Und er ladet ein, dass wir kommen, um dort Versammlungen zu haben. Gott segne dich in unserer Mitte. Dann haben wir unseren Bruder Daniel aus Timisoara, Gott segne dich. Stand up, that everybody will see you. Ja, Gott segne dich in unserer Mitte. Wir haben Bruder Didier aus Paris in unserer Mitte. Wir haben die Brüder aus Brüssel in unserer Mitte. Wo ist Bruder Tati, Bruder Leonard, all die Brüder, der Herr segne euch, er segne alle dienenden Brüder. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben auch hier unsere Brüder aus den Nachbarländern. Gott segne euch, er segne alle, die sein Wort tragen. Das ist unser Gebet. Bruder Müller hat etwas zum Ausdruck gebracht, dass mein Herz direkt bewegt und berührt. Es gibt tatsächlich eine göttliche Botschaft für die klugen Jungfrauen, die auf das achten, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Ich habe Grüße von besonders vielen Geschwistern aus den Philippinen abzugeben, von Australien, eben aus dem Bereich. Gott hat in wunderbarer Weise gesegnet die Abschlussversammlung in Manila
war auch über 1000 Menschen, etwa 60 dienende Brüder waren von den Inseln hergereist, um das Wort des Herrn zu hören und Fragen beantwortet zu bekommen. Es ist einfach schön, wenn der Herr seine Knechte überall hat. Ich sehe Geschwister aus Finnland, Gott segne euch, besonders in unserer Mitte. Ja, wir freuen uns tatsächlich über alle, die noch kommen können. Die Zeiten werden teuer und besser werden sie nicht mehr werden. Dann hatten wir am vergangenen Wochenende, am Freitag und Samstag, zwei schöne Versammlungen in Graz, in der Steiermark, in Österreich, in englischer Sprache, war auch mal ganz gut. Geschwister aus Westafrika haben dort eine Versammlung. Geschwister Lackner hatten die Verbindung hergestellt und Gott hat Gnade geschenkt, soweit wir es beurteilen konnten, und er wird seinen Weg weiter haben. Dann waren wir in Zürich am Sonntag und Gott hat wieder geholfen und Gnade zur Verkündigung seines Wortes geschenkt. Wir nehmen es nicht als Selbstverständlichkeit, sondern danken Gott, der uns immer sein Wort aus Gnaden schenkt. Jetzt habe ich noch Grüße aus Südamerika abzugeben und die sind besonders herzlich an mich gerichtet worden und an uns alle. Auch die letzte Frage, wer ist heute zum ersten Mal hier? Lasst uns kurz die Hand sehen oder steht gleich. Ja, steht doch mal auf. Da haben wir Freunde. Ja, schön. Zum ersten Mal. Gott segne euch ganz besonders. Fühlt euch einfach zu Hause in unserer Mitte. Wir haben in jüngster Zeit festgestellt, dass die Liebe immer inniger wird, die Verbundenheit mit dem Herrn und auch miteinander wird immer inniger. Dann darf ich nicht vergessen, immer wieder neu bekannt zu geben, dass wir, so Gott will und wir noch auf Erden sind, im April nächsten Jahres vom 6. bis 16. eine Israelreise haben werden. Gott möge dazu Gnade schenken. Singen wir noch 2, 3 Chorusse und dann werden wir zur Wortbetrachtung übergehen. Sie kommen von Ost und West, Chorus Nummer 1. Lasst uns mit dankbarem Herzen zur Ehre Gottes singen. Chorus Nummer 1. Chorus 3. Oh, ich möchte schauen. So wird es sein, nach dem Streit, Herrlichkeit, Freude, immer da. Und Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und wir werden in ewiger Glückseligkeit bei ihm sein. Wir haben heute die Wortbetrachtung am Anfang mit Blick auf die Ereignisse, die im Moment weltweit vor sich gehen, aber wirklich nur in aller Kürze und das aus dem einen Grund, um uns zu zeigen, auch damit zu zeigen, dass wir dem Ende näher gerückt sind und dass die biblische Prophetie sich in allem erfüllt. Dazu möchte ich ein Wort lesen aus dem Propheten Daniel, dem 10. Kapitel. Daniel, 10. Kapitel, Vers 14. Und nun hergekommen bin, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf ferne Tage. Ich bin kein Experte, weder in Politik noch in Wirtschaft. Ich habe aber aus den Predigten Bruder Brenhems, aus dem ersten Siegel etwas gefunden, das möchte ich vorlesen. Und zwar das, was jetzt vor sich geht. Ich lese aus dem ersten Siegel, Seite 54 im deutschen Siegelbuch, Seite 167. im englischen Siegelbuch. Zitat: Ich glaube, ich erwähnte es vor nicht langer Zeit, was den Vereinigten Staaten in dieser Geldsituation geschehen wird. Wir bezahlen jetzt unsere Schulden durch Steuern, die wir erst in 40 Jahren hereinbekommen. So weit sind wir zurück. Habt ihr die Nachrichten aus Washington gehört? Wir sind vollkommen bankrott. Was ist die Ursache? Alles Gold ist gehortet, und die Juden besitzen die Pfandbriefe. Wir wissen, wem die großen Kaufhäuser gehören, doch den größten Teil des Reichtums der Welt hat Rom. Den Rest besitzen die Juden. Beachtet dies, nun höret zu, wie der Heilige Geist es mir gezeigt hat. Und dann kommt Bruder Brenim auf Daniel 9, 27 von dem Bund, der für die letzte Jahrwoche geschlossen werden wird zwischen dem Vatikan und den Juden. Weiter auf der gleichen Seite 54. Und in der Zeit wird dieser Fürst einen Bund mit Daniels Volk, das heißt mit den Juden, schließen. Das wird geschehen, wenn die Braut hinweggenommen wird. Sie wird es nicht mehr erleben. An anderer Stelle sagt Bruder Brenim ganz deutlich, dass die Bundesschließung und die Entrückung fast zum gleichen Zeitpunkt sein werden. Noch den letzten Teil dieses Zitates merkt euch. In der letzten halben Jahrwoche wird dieser Fürst einen Bund mit den Juden machen. Er schließt diesen Bund zweifellos um des Reichtums willen, denn die katholische Kirche und die Juden besitzen den Reichtum der Welt. Und dann vielleicht noch die zwei Zitate von Seite 55. Nachdem nun die Gemeinde hinweggenommen ist, werden Rom und die Juden einen Bund miteinander schließen. Die Bibel sagt, dass sie es mit dem heiligen Volk tun werden. Warum werden sie es tun? Diese Nation ist bankrott. Ebenso auch die übrige Welt, die auf dem Goldstandard steht. Ihr wisst das. Wenn wir nur noch aufgrund von Steuern weiterleben können, die bereits für 40 Jahre fällig sind, wie steht es dann mit uns? Noch einmal die Wiederholung. Es gibt nur eines, was geschehen kann, und das wäre, die Währung einzuziehen, um die Pfandbriefe zu bezahlen. Wir können es aber nicht tun, denn sie gehört der Wall Street. Die Wall Street steht unter der Verfügungsgewalt der Juden. Das Übrige befindet sich im Vatikan. Die Juden haben den Rest in der Wall Street durch den Welthandel in Händen. Nur noch eins von Seite 56. Wenn er dann alles Geld unter Kontrolle bekommen hat, wird er diesen Bund mit den Juden brechen, so wie Daniel es hier sagte. In der Mitte der 70. Jahrwoche, Daniel 9, 27, wird er dann den gesamten Handel und Verkehr der Welt besitzen. Es ist ein Vertrag mit der Welt, denn er wird den Reichtum der ganzen Welt in der Hand haben. Ihr alle habt die Nachrichten gehört. Ich habe es eben gesagt, ich bin kein Experte weder in Politik noch in Wirtschaft, aber so viel haben wir alle begriffen, dass es keine Lösung für die Probleme auf Erden geben wird und auch politisch nicht und wirtschaftlich nicht. Ich lese nur noch die Stellen aus dem Daniel, dem 8. Kapitel, Daniel 8. Kapitel, um das ein wenig zu beleuchten und das auch nur aus dem Grunde, um uns vor Augen zu führen, dass es so nicht lange weitergehen kann. Daniel 8. Kapitel, Vers 23 bis 25. In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler das Maß ihrer Sünden vollmachen, wird ein König auftreten, frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch eigene Macht. Er wird außerordentliches Unheil anrichten und seine Unternehmungen werden Erfolg haben. Er wird Mächtige, auch das Volk der Heiligen, ins Verderben stürzen. Infolge seiner Klugheit wird ihm der Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird hochmütigen Sinnes werden und viele unversehens zugrunde richten. Dann aber wird er sich gegen den Fürsten der Fürsten erheben und wird zerschmettert werden, ohne Zutun von Menschenhand. So steht's geschrieben und so erleben wir es jetzt schon zum Teil. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die biblische Prophetie ist tatsächlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Und wir sehen es auch jetzt im politischen Bereich. Man führe sich vor Augen, nach dem Zweiten Weltkrieg, Teilung Deutschlands, Teilung Berlins, Teilung Europas, und das ging bis 89 und dann 90, 91, wo 14 Staaten ihre Eigenständigkeit bekommen haben aus dem Sowjetreich. Und gerade vor ein paar Tagen hat die NATO die Übungen in Armenien gemacht. In Armenien. Vor der Haustür unseres Freundes in Moskau. Und das alles dient wirklich dazu, dass der Russe als der König des Nordens von Israel eines Tages Gericht abhalten wird, wie Bruder Brenhem es auch sehr, sehr deutlich vorausgesagt hat. Und selbst wieder nicht Politik, ich sag's nur ganz kurz und bündig, was wir im Moment sehen, ob in Osteuropa, ob im Nahen Osten, alles und noch einmal alles fügt sich in die biblische Prophetie für die Endzeit ein. Und wir dürfen wirklich unsere Häupter erheben und wissen, die Wiederkunft unseres Herrn steht wirklich ganz nahe bevor. Lass mich dazu aus Matthäus 24, Vers 15 lesen. Matthäus 24, Vers 15, wo unser Herr auch schon damals auf das eingegangen ist, was nun geschehen wird. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, an heiliger Stätte stehen seht, der Leser merke auf. Und dann wird uns gesagt, was in Israel getan werden soll, worauf sie zu achten und was sie zu tun haben. In Markus 13 hat der Herr es noch deutlicher gesagt. Markus 13. Kapitel in Vers 23 kommt dann die Aufforderung, seht ihr euch aber vor, ich habe euch alles vorher gesagt. Und vorher in Vers 14, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung dastehen seht, wo er nicht stehen darf, dort darf er gar nicht stehen. Dort gehört er nicht hin. Wenn ihr also sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung dastehen, wo er nicht stehen darf. Und trotzdem, wie wir es im Propheten Daniel gelesen haben, wird dieser letzte Weltherrscher kein Maß kennen, er wird jedes Maß überschreiten und sich auch gegen den Herrn erheben. In Markus 13 haben wir noch den Vers 27, Markus 13, Vers 27, und dann wird er die Engel aussenden und seine Erwählten von den vier Windrichtungen her versammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und dann kommt der Vers 28, vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen. Also sind die Juden aus aller Welt von einem Ende bis zum anderen gesammelt worden. Nicht die Juden von der Wall Street, die das Weltkapital mit in Händen halten, sondern die Juden, die jetzt auf die Stimme Gottes hören, die die Verheißungen Gottes ernst nehmen und zurückkehren in das Land ihrer Väter, in das Land der Verheißung, um Anteil an dem zu bekommen, was Gott ihnen verheißen und auch in ihrer Mitte tun wird. Wir haben es oft gesagt und werden es wiederholen. Parallel dazu verläuft wirklich die Herausrufung aus allen Denominationen, aus allen Religionen, die Herausrufung der Gemeinde Jesu Christi. Und wir danken Gott für die Botschaft, die er an uns hat ergehen lassen, und dass wir wirklich von Herzen glauben können und jedes Wort Gottes geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Nicht einer braucht dem anderen Belehrung zu erteilen. Wir werden alle von Gott gelehrt durch die Salbung, des Heiligen Geistes, die uns belehrt, wie Johannes in seinem Brief geschrieben hat. Das Wort sammeln finden wir auch im Alten Testament in Hesekiel 36, wo der Herr von seinem Volke Israel und von der Sammlung seines Volkes spricht und vom Zurückbringen in ihr Land. Hesekiel 36, Vers 24. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Und dann wird uns gesagt, was geschehen wird, wenn dieses geschieht. Vers 25, dann will ich reines Wasser über euch springen, damit ihr rein werdet von all euren Befleckungen, von all eurem Götzendienst will ich euch reinigen. Und in Verbindung damit steht in Vers 26, und ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Und dann kommt die herrliche Verheißung, ich will meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. Und dann die herrliche Verheißung, dass er Wohnung nehmen wird. Vers 28. Dann sollt ihr wohnen bleiben im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Was sollen wir dazu sagen? Wir könnten höchstens noch Lukas 21, Vers 24 lesen. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Völker oder Heidenvölker geführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Doch nun geht's um die Gemeinde. Es geht darum, dass wir herausgerufen, gesammelt, dass wir ein Wasserbad im Wort nehmen, gewaschen sind im Blute des Lammes und so auf die Wiederkunft Jesu Christi nicht vergeblich warten. Möge das, was Bruder Müller heute hier im Gebet vor den Gnadenthron gebracht hat, Erfüllung finden. Dass die göttliche Speise, die uns anvertraut wurde, wirklich von denen, die zur Brautgemeinde bestimmt sind, die zu den klugen Jungfrauen gehören, dass sie wirklich Anteil am Worte und an der Erfüllung der Verheißungen in unserer Zeit haben. Auch das haben wir des Öfteren gesagt und vielleicht nicht so betont. Aber Bruder Brenning hat zum Beispiel 1962 viermal von der Einlagerung der Speise berichtet, hat im Einzelnen davon gesprochen und insgesamt hat er ja mehrere Male davon gesprochen. Aber nicht ein einziges Mal ist ihm gesagt worden, dass er sie austeilen soll. Nicht ein einziges Mal. Jedes Mal lagere die Speise ein. Er sollte nicht mehr nach Europa kommen, nicht mehr in die Schweiz kommen, nicht mehr nach Südafrika gehen, sondern kehre nach Jeffersonville, also seine Heimatgemeinde, zurück und lagere die Speise ein. Ich schreibe jetzt im Rundbrief darüber. Und Brüder und Schwestern, Gott hat dafür Sorge getragen, dass wir das kostbare Wort Gottes, die geistliche Speise, denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes, dass wir dieses geoffenbarte, kostbare Gotteswort tragen dürfen. Wir sind nicht im eigenen Namen, nicht in eigener Sache unterwegs, sondern verkündigen den ganzen Ratschluss unseres Gottes. Und wer ein Ohr hat, der möge wirklich hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Weg mit der Gemeinde. Schon im Alten Testament lesen wir in Psalm 127 das uns allen sehr bekanntes Wort, Psalm 127, hier steht geschrieben: Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, und sein Haus sind wir, aber er baut nur seine Gemeinde. Nicht eine Gemeinde, sondern seine Gemeinde. So hat er es ausgesprochen im Matthäusevangelium, dem 16. Kapitel, Vers 18, uns allen auch sehr bekannt. Matthäus 16, Vers 18, zweiter Teil, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches oder der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich will bauen meine Gemeinde. Und das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Die Gemeinde, die aus dem Wort und dem Geiste Gottes entstanden und geboren worden ist. Wir haben auch das immer wieder neu betont. Der göttliche Same ist das Wichtigste in dieser Zeit. Und der Same ist das Wort Gottes. Keine Deutung, keine Auslegung, sondern das Originalwort Gottes ist der Same, der in unsere Herzen hineingelegt worden ist. Ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Brüder und Schwestern, wir werden sicherlich durch manche Prüfungen zu gehen haben, die anderen erspart bleiben. Die anderen erspart bleiben. Die Angriffe des Feindes haben sich immer gegen Israel, gegen Jerusalem gerichtet. Im ganzen Alten Testament seit Herausführung aus dem Lande Ägypten, im Neuen Testament haben sich die Angriffe des Feindes immer gegen die Gemeinde gerichtet. Und deshalb hat unser Herr gesagt, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sie werden dagegen sein, aber nicht überwältigen. Brüder und Schwestern, ich habe auch darüber nachgedacht. Jedes Mal, wenn Prüfungen über Israel oder über die Gemeinde gekommen sind, hat Gott immer gewusst, wie es weitergeht. Gott hat im Garten Eden gewusst, wie es weitergeht. Es sah nicht gut aus. Es sah nicht gut aus. Eva verführt, Adam mit hineingezogen und dann heraus aus dem Paradies. Doch wie geht's weiter? Adam wusste es nicht, Eva wusste es nicht, aber Gott wusste. Gott wusste, wie es weitergehen soll. Und auch das müssen wir uns vor Augen führen. Wenn der Sündenfall nicht gekommen wäre, hätte der Erlösungsplan überhaupt nicht in Kraft treten können. Überhaupt nicht in Kraft treten können. Und was hätte Gott gehabt? Er hätte geschaffene Söhne und Töchter gehabt, die er geschaffen hat. Aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja darum, dass Söhne und Töchter gezeugt, die aus ihm hervorkommen. Aus ihm. Und deshalb der neue Anfang in Jesus Christus, dem zweiten Adam, durch Zeugung aus dem Geist. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der neue Anfang dieser neuen göttlichen Schöpfung. Und wir sind aus demselben Geist, demselben Wort von Gott wiedergeboren worden, zu einer lebendigen Hoffnung, sind Söhne und Töchter Gottes aus Gnaden. Ich will bauen meine Gemeinde. Im 1. Petrus, im 2. Kapitel, hat der Gottesmann über diesen Bau gesprochen. 1. Petrus, 2. Kapitel von Vers 5. So werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Ihr werdet mit auferbaut. Ich will bauen meine Gemeinde. Ich bin der Eckstein. Ihr seid die lebendigen Steine, die aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist, damit Gott unter uns wohnen und wandeln kann. Dann kommt der Gottesmann auf die Schrift in Vers 6. In der Schrift heißt es ja: Seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr zu Schanden werden. Worauf sollten oder könnten wir unser Vertrauen setzen? Nur auf ihn. Nur auf ihn. Und er, der in uns sein Werk begonnen hat, er wird es auch vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Die Schrift sagt, ich lege einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein. Und auf diesen Eckstein ist die Gemeinde gegründet. Und der Eckstein ist auch der Schlussstein. Er, der den Anfang gemacht hat, wird auch die Vollendung machen. Und Gott, der das Schöpfungswerk vollendet hat, wird auch das Erlösungswerk vollenden. Noch einmal vom Vertrauen in Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Es wird euch zuteil. Was Gott verheißen hat, gehört uns, gehört dir, gehört mir. Und Brüder und Schwestern, wir schauen nicht nur zu und wir hören nicht nur. Wir nehmen es auf, wir nehmen es an. Wir dürfen es aus Gnaden miterleben. Es wird Realität in unserem Leben. Ihr, die ihr Vertrauen habt. Gott hat dieses Vertrauen in uns hineingelegt. Von selbst haben wir nichts mitgebracht. Alles, Herr, bist du. Alles, Herr, bist du. Und wird das kostbare Gut zuteil. Dann kommen die Ungläubigen. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Die Ungläubigen verwerfen, die Gläubigen nehmen auf, nehmen an. Die Gläubigen erleben, was Gott uns geschenkt hat, die Ungläubigen lehnen es ab. Und dann geht's doch weiter in Vers 8. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort. Tja, wozu sie auch bestimmt sind. Es liegt uns näher, eine Vorherbestimmung zu glauben, die uns als Gläubige betrifft. Aber auch die Ungläubigen, weil sie nicht glauben und sich dem Gehorsam verweigern, sind dazu bestimmt, sich daran zu stoßen. Wir sind dazu bestimmt, auferbaut zu werden, zu einem Haus Gottes, um geistliche Opfer darzubringen. Was mich in jüngster Zeit immer wieder neu bewegt oder woran ich erinnert werde, ist Lukas 7, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer für ihre Person den Heilsratschluss Gottes verworfen hatten. Lukas 7. Kapitel, Vers 29 und 30. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Brüder und Schwestern, das war nicht in das Ermessen der Zuhörerschaft gestellt, sondern es war Gottes heilsgeschichtliches Handeln in jener Zeit. Der Anfang, die Brücke wurde geschlagen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Darüber hatte doch kein Schriftgelehrter zu befinden. Gott hatte Verheißungen gegeben, die Zeit war gekommen, die Stunde erfüllt und Gott tat, was er verheißen hatte, nämlich Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme erschallt in der Wüste, bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Steppe, eine Straße für unseren Gott. Und dann scheiden sich die Geister. Dann wird es ernst. In dem Moment, wo sich biblische Prophetie auf Erden erfüllt und Gott Heilsgeschichte macht, scheiden sich die Geister. Die einen nehmen an, die anderen lehnen ab. Vers 30, aber die Pharisäer und Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Was werden sie bei sich gedacht haben? Haben wir es denn nötig, wir als die Lehrer in dieser Zeit, wir, die wir hier Moses und die Propheten haben, müssen wir uns einem Manne unterordnen, der plötzlich ausschert, der da eine Taufe vollzieht? Ja, wie kämen wir denn dazu? Was haben wir denn mit diesem Mann gemeinsam? Und das war die große Not. Und wenn ich hier lese, dass sie den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen haben, das tut weh. Das tut weh. Psalmen gesungen, Opfer dargebracht. Und entschuldigt, wenn ich das jetzt hier erwähne, aber in Krefeld ist wohl die schönste Synagoge eingeweiht worden, die Millionen und Abermillionen gekostet hat. Was nützt die schönste Synagoge? Was nützt sie? Wenn man an dem, was Gott getan hat, vorbeigegangen ist. Brüder und Schwestern, wir können Gott nur danken, täglich danken für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat. Zu glauben, wie die Schrift sagt, auch die Verheißungen für unsere Zeit, die wir immer wieder in jeder Predigt neu hervorheben und betonen müssen. Darauf kommt es an, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, zu glauben, was Gott uns verheißen hat. Am besten gelingt es mir, wenn ich all die Reisen auf Erden mache, wo man wirklich den Heilsplan Gottes in Kürze ausführen kann. Brüder und Schwestern, darum geht es heute. Was hat Gott verheißen? Da fotografiert immer jemand, bitte nicht. Und das müssen wir einfach so akzeptieren, wie Gott es in seinem Worte verheißen hat. Kommen wir auf den Punkt. Wenn Bruder Brenhem davon spricht, dass er wirklich göttlich beauftragt wurde, die Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi zu bringen und die Betonung darauf legen musste, dass die biblischen Lehren über Gottheit, über Taufe, all die biblischen Lehren neu auf den Leuchter gestellt werden, dann war das doch nicht seine Entscheidung. Dann war das die Entscheidung Gottes. Denn Gott hatte doch gesagt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dass er einen Mann wie Elia senden würde, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Und Brüder und Schwestern, ich habe es am Sonntag in Zürich gesagt. Millionen Menschen lesen die gleiche Bibel. Tausende von Predigern, Evangelisten, charismatische Persönlichkeiten lesen doch die gleiche Bibel. Sie lesen im Propheten Malachi, sie lesen Matthäus 17, Vers 11, wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Sie lesen Markus 9, Vers 12, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand zurückbringen. Und sie lesen darüber hinweg. Warum siehst du es? Warum sehe ich es? Warum spricht es dich an? Warum spricht es mich an? Weil wir an dem Anteil haben, was Gott für unsere Zeit verheißen hat. Darauf kommt es doch jetzt an. Nicht, dass uns jemand erklärt, ach, das ist schon vergangen. Das, was vergangen war, nützt mir nichts. Ich brauche das, was Gott gegenwärtig tut. Nicht, was Gott vor 2000 Jahren getan hat, sondern das, was er jetzt tut, gemäß den Verheißungen, die er uns in seinem Worte aus Gnaden gegeben hat. Noch schnell die Bibelstellen vom Bau der Gemeinde. Ich will bauen meine Gemeinde. Und in dem Zusammenhang hat der Herr im nächsten Vers dem Petrus gesagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Du hast Zugang. Vor dir bleibt nichts mehr verborgen, nichts verschlossen. Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Und als Pfingsten kam und die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat, hatte dieser Gottesmann den Schlüssel, um aufzuschließen, um die erste Predigt zu halten und der Volksmenge zuzurufen, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi taufen, um die Vergebung eurer Sünden so zu bestätigen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele ihrer Gott, der Herr, herzurufen wird. Und die Frage, warum gehen all die großen Persönlichkeiten daran vorbei und weigern sich vehement, auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen zu lassen? In dem Moment, wo man damit beginnt, werden sie wirklich unangenehm. Dann werden sie unangenehm. Ich habe es ja auch erlebt, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ja, warum denn? Warum verwerfen sie für ihre Person den Ratschluss unseres Gottes für diese Zeit, wo alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden muss? Warum? Warum, ihr Schriftgelehrten? Warum, ihr charismatischen Persönlichkeiten? Warum verwirft ihr den Heilsratschluss Gottes für diese Zeit? Widerstrebt dem Heiligen Geist und bleibt in der überlieferten Lehre der Trinität und der Trinitätstaufe. Lasst euch nicht korrigieren, nicht mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung bringen, sondern verweigert euch dem Herrn und lehnt seinen Ratschluss für eure Person ab. Und dann wird's ganz, ganz ernst, wenn diese Persönlichkeiten dann gemäß Matthäus 7 von Vers 21 bis 24 vor dem Herrn erscheinen werden und auch noch sich brüsten, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Und der Herr wird sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Ich weiß gar nicht, woher ihr seid. Ja, aber wir haben doch in deinem Namen. Ja, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Weichet von mir. Da haben wir einen so ernsten Punkt, Brüder und Schwestern, ohne jeglichen Fanatismus, dass wir jetzt begreifen, dass Gott der Herr Heilsgeschichte macht, dass neu der Ratschluss Gottes verkündigt wurde und dass das Ende dem Anfang gleich werden muss. Dieselbe Taufe, die gleiche Predigt, alles, wie es am Anfang war, so muss es am Ende sein. Und dazu hat Gott die verschiedenen Dienste in die Gemeinde eingesetzt, wie hier in Epheser 4 von Vers 11 geschrieben steht. Epheser 4 von Vers 11. Und nun die Frage, finden wir uns hier wieder? Wo finden wir uns in der Bibel wieder? Wo ordnet uns das Wort Gottes ein? Epheser 4 von Vers 11. Eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Für die Erbauung des Leibes Christi. Die Zielsetzung ist, Vers 13, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Das ist das Ziel, das der Herr sich mit der Gemeinde gesetzt hat. Und dann wird im nächsten Vers gesagt, weshalb das nötig ist. Vers 14, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir die Wahrheit übend in Liebe, in allen Stücken in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Und dann kommt die göttliche Unterordnung, Vers 16, denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt. Nicht von einem Apostel oder Propheten, von ihm aus. Der ganze Leib Christi ist ihm unterstellt, mit allen Gaben und Aufgaben, mit allen Diensten. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, bitte, durch jedes Glied, nicht durch einzelne, durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teils entspricht. Das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Hier geht es um den Aufbau, um das Wachstum der einzelnen Glieder, die mit dem Haupt verbunden sind. Auch das haben wir immer wieder sagen müssen. Unsere Verbindung muss zum Herrn sein. Und ich schreibe es jetzt in aller Kürze. Aber seid ehrlich, wenn ich nur Erlebnisse berichten könnte, die ich in den Versammlungen Bruder Brenhams hatte und nicht berichten könnte, was ich mit dem Herrn persönlich erlebt habe, was hätte ich dann davon? Ich sage das mit ehrlichem Herzen. In den USA gibt es genügend Brüder, die sagen können, der Prophet hat mir das gesagt und das und jenes gesagt. Man braucht nur die 4 CDs zu sehen und jeder sagt, das hat mir der Prophet gesagt. Dann kommt die große Frage, was hat der Herr dir gesagt? Was hat der Herr dir gesagt? Brüder und Schwestern, wir sind Gott dankbar. Von Herzen dankbar für den prophetischen Dienst. Aber der Prophet ist der Wegweiser zum Herrn. Er bereitet den Weg dem Herrn, nicht sich selber. Kein Prophet bläst die Posaune für sich selber, sondern ein wahrer Mann Gottes bereitet dem Herrn den Weg. Nun, heute haben wir das Mahl des Herrn, hat sich so eingebürgert, dass wir am ersten Wochenende im Oktober das Mahl des Herrn feiern. Lass mich dazu ein paar Bibelstellen lesen. Die erste aus Hebräer, dem 9. Kapitel, Hebräer, 9. Kapitel. Und bitte nehmt jedes Wort auf, geht innerlich mit, seid mit Gott verbunden. Hebräer 9, und hier lesen wir Vers 11. Hebräer 9 von Vers 11. Wir kennen alle die Bibelstellen. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, deshalb nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung erworben und vollbracht. Ist mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Vers 14. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, der Kraft ewigen Geistes, sich selbst als ein fehlerloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Auch heute Abend soll es mit uns allen geschehen. Heute sollen alle, die Gott noch nicht erlebt haben, die Gnade Gottes erleben, die noch keine Bekehrung erlebt haben, mögen heute ihre Bekehrung erleben. Euer Kommen muss sich gelohnt haben. Auch für junge Leute, die vielleicht noch Gebundenheiten haben, die vielleicht noch eine Zigarette mit sich tragen und sie dann irgendwie in die Luft gehen lassen. Gott ist heute gegenwärtig, um zu retten, zu befreien, zu helfen, von allen Gebundenheiten zu lösen. Das Blut spricht für uns, es spricht uns los, es spricht uns frei. Und dann lesen wir hier weiter in Hebräer 13. Und hier sind es die Verse von Vers 12. Hebräer 13 von Vers 12. Deshalb hat auch Jesus um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. Durch sein Blut, außerhalb des Stadttores gelitten. Dazu lesen wir aus dem Johannesevangelium, dem 19. Kapitel, um uns aus der Heiligen Schrift genau zu zeigen. Hier haben wir die Beschreibung, Johannes 19. Kapitel. Und hier lesen wir Vers 17, Johannes 19, Vers 17. Und er ging, indem er sein Kreuz selber trug, aus der Stadt hinaus, außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt hinaus, nach der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, also außerhalb der Stadt. Wir alle, die wir in Jerusalem waren, wissen, wo Golgatha liegt und das Gartengrab ist. In Vers 20 steht geschrieben, diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Und die Aufschrift in hebräischer, römischer und griechischer Sprache abgefasst war. Also außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers und deshalb zurück zu Hebräer 13, Vers 13. So wollen denn auch wir zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Auch wir müssen herauskommen. Aus allen Gemeinden, aus allen Denominationen und die Schmach Jesu Christi auf uns nehmen, wenn wir mit ihm gekreuzigt sein wollen, um mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen. So wollen denn auch wir vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Auch du und ich, wir haben die Schmach auf uns genommen. Wir sind aus den Gemeinden herausgekommen, aus den verschiedenen religiösen Lagern herausgekommen und dürfen die Schmach unseres Herrn tragen. Aber am Ende werden wir die Schmach mit der Krone vertauschen. Es wird sich gelohnt haben, dem Herrn zu folgen, alles zu verlassen und ihm treu zu dienen. Nun, was das Mahl des Herrn betrifft, lass mich dazu besonders aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel lesen, um uns daraus vor Augen zu führen, was eigentlich gemeint war und gemeint ist. Im Johannes, dem 6. Kapitel, wir alle kennen es ja, die Väter haben Manna gegessen und sind alle gestorben. Und dann spricht er, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und die Jünger riefen aus, Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Johannes 6, Vers 34. Und dann in Vers 35, da sagte Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens und immer wieder. Aber noch mehr, Er sprach auch von dem Blut. Lesen wir Vers 51 in Johannes 6. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch, mein Leib für das Leben der Welt. Dann Vers 53 in Johannes 6, da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am jüngsten oder am letzten Tage auferwecken. Worum geht es hier? Es geht darum, dass in dem Blute das Leben ist. Und im Alten Testament, wir haben diese Stellen schon des Öfteren gelesen, im Alten Testament, im 3. Mose, im 17. Kapitel, haben wir die Beschreibung von dem Blute und das Leben, das im Blute ist. Und in Kapitel 16 haben wir die Beschreibung von der Sühne, die der Priester für sich und das Volk vollziehen musste. Es ging um Versöhnung. Es ging um die Sühne. Ich lese nur diese Stellen hier im 3. Mose, im 16. Kapitel, Vers 32. Die Sühne soll aber der Priester vollziehen, den man gesalbt und in sein Amt eingesetzt haben wird, damit er anstelle seines Vaters den Priesterdienst versehe. Und er soll die leinenen Kleider, die heiligen Gewänder anlegen. Dann kann man es nachlesen, Vers 33, letzter Teil. Und auch den Priestern und der gesamten Volksgemeinde Sühne erwirken. Vers 34. Dies soll für euch eine ewig gültige Verordnung sein, dass man den Israeliten einmal im Jahr Sühne für all ihre Sünden erwirken soll. Dann kommen wir zu Kapitel 17 von Vers 10. Wenn ferne jemand vom Hause Israel und von den Fremdlingen, die bei euch wohnen oder sich aufhalten, irgendwelches Blut genießt, gegen einen solchen Menschen, der Blut genießt, will ich mein Angesicht richten und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten. Hier haben wir den Punkt. Das Blut der Tiere durfte nicht genossen werden. Was wollten die Leute denn mit dem Leben, das im Tiere war? Sie brauchten doch göttliches Leben. Und in dem Blute des Lammes Gottes ist das göttliche Leben. Und deshalb wird uns vor Augen geführt, wer mein Blut trinkt. Lesen wir noch Vers 11 und dann Vers 14. Denn das Leben des Leibes ist im Blut und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt, denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. Klarer kann es nicht gesagt werden. Vers 14, denn was das Leben alles Fleisches betrifft, so liegt sein Leben in seinem Blut. Darum habe ich den Israeliten geboten, von keinem Fleisch dürft ihr das Blut genießen, denn das Leben alles Fleisches liegt in seinem Blute. Jeder, der es genießt, soll ausgerottet werden. Jetzt zum Neuen Testament, in dem Blute des Erlösers war das göttliche Leben. Das göttliche Leben brauchen wir alle, um ewig zu leben. Und so danken wir dem Herrn, denn so steht's geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Noch aus Johannes 6, Vers 54, Johannes 6, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn am letzten oder jüngsten Tage auferwecken. Brüder und Schwestern, wir haben Anteil an der Erlösung, die Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Golgatha ist Realität. Unsere Erlösung ist göttliche Realität, schon hier auf Erden. Durch den Glauben an Jesus Christus, an das vollbrachte Erlösungswerk, ist es geschehen, denn unser Herr hat ausgerufen, es ist vollbracht. Nehmt es an. Nehmt es im Glauben an. Es gehört euch. Es gehört euch. Es geschah für uns. Und so wie hier geschrieben steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wer mich so aufnimmt, wie ich bin, ganz und gar, wir könnten da zu Jesaja 53 gehen und anderen Bibelstellen. Wir nehmen unseren Herrn ganz auf, so wie er sich unser angenommen und wie er sich uns geoffenbart hat. Er hat sein Blut vergossen, er hat sein Leben für uns gegeben und, wie ich es auch schon oft gesagt habe, zu Pfingsten ist das Leben, das in ihm war, auf die Gemeinde, in die Gemeinde zurückgekommen. Durch den Heiligen Geist ist das göttliche Leben in die bluterkaufte Schar zurückgekommen. Und jetzt dürfen auch wir in ihm leben, weben und sein. Im Neuen Testament haben wir besonders im Markus-Evangelium die Worte unseres Herrn vom Abendmahl. Markus, hier lesen wir im 14. Kapitel, Markus Kapitel 14, hier haben wir die Einsetzungsworte zum Abendmahl in Markus Kapitel 14. Und hier lesen wir Markus 14, Vers 22 bis 23. Markus 14, 22, vielleicht sogar bis 25. Und während des Essens nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, nehmet, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Wir wollen hier nicht auf Übersetzungen eingehen, aber der Herr hat ja nicht den Kelch ausgegossen und das Brot am Kreuz dargebracht. Er hat seinen Leib dargebracht, hat sein Blut vergossen. Aber alles, was unser Herr gesprochen hat, immer in Gleichnisrede hat er es weitergegeben. Das Blut des Bundes ist nicht im Kelch, war damals auch nicht im Kelch. Das Blut des Bundes war das Blut des Lammes Gottes, das der Welt Sünde hinweggetragen hat. Und unser Herr ist nicht mit dem Wein, der im Kelch war, in das himmlische Heiligtum eingegangen, sondern mit seinem teuren und heiligen göttlichen Blut ist er in das himmlische Heiligtum gegangen. Aber so wie der Herr in Johannes 6 davon sprach, ich bin das Brot des Lebens, wer mich isst, wird leben, und das Blut und so weiter, so haben wir im Abendmahl das Gedächtnis an das, was wirklich mit dem Leibe und Blute des Herrn am Kreuz auf Golgatha geschah. Und damit alle es gut begreifen, steht in Vers 25 in Markus 13 geschrieben, in Markus 14 geschrieben, wahrlich, ich sage euch, ich werde vom Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken bis zu dem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Auch wir werden einmal zum letzten Mal das Abendmahl hier haben. Und dann werden wir es neu trinken, neu haben in der Herrlichkeit. Selig sind die, die zum Abendmahl, zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Dann haben wir die Einsetzungsworte im 1. Korinther, dem 10. und dem 11. Kapitel, um uns noch einmal vor Augen zu führen, dass niemand den Wein in Blut verwandeln muss und das Brot nicht in den Leib, sondern es ist schon, was es ist. Und im 1. Korinther, im 10. Kapitel, steht in Vers 16 geschrieben, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Merkt ihr, worum es geht? Die Gemeinschaft. Das Leben, das im Blute war, ist jetzt in uns. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, Leben aus Gott empfangen. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges. Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib. Jetzt sind wir der Leib. Ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Brüder und Schwestern, hier ist das große Geheimnis. In Christus, dem Bräutigam, war die Braut schon, ist nur aus ihm herausgenommen worden. und wird ihm wieder zugeführt. Aber was ist ein Brot? Was ist ein Brot? Wir haben ein Weizenfeld vor Augen. Das Weizenfeld wird eingeerntet. Weizen wird gemahlen. Und dann haben wir ein Brot. Wir alle teilen uns in das eine Brot. Brüder und Schwestern, wir sind aus einem Guss. Wir sind ein Leib des Herrn. Wir sind nicht mehr einzeln hier oder dort, sondern hier in der Zusammenfassung bilden wir den Leib des Herrn. Viele, viele Glieder, aber ein Leib des Herrn, erlöst durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Noch die Worte im 1. Korinther, im 11. Kapitel von Vers 23. 1. Korinther, 11. Kapitel von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Dies ist mein Leib für euch. Nicht nur mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ein Gedächtnis an das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Wenn wir das Brot brechen, denken wir daran, dass der Leib des Herrn geschlagen, gemartert wurde und dass er an seinem Leibe alle Krankheiten an das Kreuz getragen hat. Und dass er durch sein teures und heiliges Blut alle Sünden zugedeckt und vergeben hat. So, wenn wir jetzt gleich das Brot brechen werden und den Kelch zu uns nehmen werden, einfach in dem völligen Vertrauen, es geschah am Kreuz auf Golgatha, als Andenken, als Gedächtnis, um uns immer wieder vor Augen zu führen, was am Kreuz geschah. Wenn du das Brot nimmst, dann denkst du an deinen Herrn und Erlöser. Saß geliebter Herr, am Kreuz auf Golgatha hast du deinen Leib. Du hast dich für mich dort geopfert. Wenn du den Kelch nimmst, du hast den neuen Bund in deinem Blute für uns gemacht. Und wir dürfen Kinder des neuen Bundes sein und haben das göttliche Leben aus Gnaden empfangen. Dann nur noch Vers 27. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Diese Prüfung wird nicht am anderen vollzogen. Hier urteilt oder beurteilt nicht einer den anderen. Jeder prüfe sich selbst. Und danach esse er. Steht nicht geschrieben, und dann lasse er das Brot und den Kelch an sich vorübergehen, sondern dann esse er. Wenn du dich prüfst und etwas findest, bringe es dem Herrn. Bringe es dem Herrn, der sich für uns als Opfer hingegeben hat, der wirklich am Kreuz auf Golgatha alles, was er war und hatte, für uns dahin gegeben hat. Prüfe dich, keinen anderen. Steh du vor deinem Herrn. Und wenn du irgendetwas findest, bringe es Jesu. Wie der Liederdichter singt, sage es Jesu, sage es Jesu. Er ist dein Freund in der Not. Im Übrigen ist er auch der hohe Priester. Er ist der hohe Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der uns versteht, der jeden Einzelnen versteht. Ob dich der Bruder oder die Schwester versteht, bleibe dahingestellt. Er versteht dich. Er ist zu uns gekommen. Er hat hier auf Erden gewandelt, hat alles über sich ergehen lassen. Also ein jeder, aber prüfe sich selbst und danach esse er. Bitte nehmt die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah, von Herzen auf und an. Gott hat einen neuen Bund geschlossen. Wir sind mit Gott versöhnt. Unsere Schuld ist vergeben. Alles ist gut gemacht worden. Der Schuldbrief ist zerrissen. Nehmt es an. Auch ihr, die ihr Gottes Wort vielleicht zum ersten Mal in solch einer Weise hört, nehmt es auf, nehmt es an und danket Gott für die Erlösung durch das Blut des Lammes. Danket Gott, dass sein Leben in uns heute sein darf. In ihm leben, weben und sind wir. Wer ewiges Leben hat, der hat dasselbe göttliche Leben, das im Blute des Lammes war. Denn das Leben ist im Blute. Und deshalb wird in der bluterkauften Schar das Leben und Wesen Jesu Christi mit allen Tugenden offenbar. Ihm, dem treuen Gott, der uns so begnadigt und so geliebt hat, ihm sei die Ehre. Glaubet, nehmt es an. Und besonders, wenn ihr das Wort und die Verheißung für diese Zeit glauben könnt. Brüder und Schwestern, ich sage es in Ehrfurcht vor dem Herrn. Das ist ein sicheres Zeichen, dass ihr Gnade bei Gott gefunden habt. Alle anderen gehen noch daran vorbei. Hat ihnen nichts zu sagen, nichts zu bedeuten. Warum bist du angesprochen worden? Warum ist es dir geoffenbart worden? Weil du zu den Auserwählten gehörst. Lasst euch nicht mehr vom Feind anklagen. Weiset den Ankläger der Brüder ab. Wir sind begnadigt, wir sind frei. Und Gott, der Herr, segne uns alle und mit uns allen. Amen. Lasst uns aufstehen, wir werden vielleicht ein Chorus singen. Vielleicht haben die Schwestern noch ein Lied und dann bitten wir die Brüder, uns das Brot zu bringen und das Abendmahl vorzubereiten. Wer sagt ein Chorus, den wir singen können? Bitte? So wie ich bin, so wie ich bin. Mhm. Vielleicht. Wir wollen stille werden vor dem Herrn. Bruder Müller, kommst du heute mal mit nach vorne, dann wirst du mit Bruder Schmidt hier für ein Brot danken. Dann werden wir noch ein paar Brüder rufen. Wollt ihr erstmal für das Brot danken? Ja.
Großer Gott,
oh Herr,
wir sagen dir herzinnigsten Dank,
ja, mein Gott,
für die Gnade und Treue, die du selbst vollbracht hast und an uns,
oh Herr.
Wir danken dir, dass du die Erlösung vollbracht hast.
Ja, ja, Herr.
Und als Sinnbild hier ein Leib, Herr, das wir
mein
vor uns
Gott
haben. Herr Jesus, es wurde gebrochen.
Ja. Mein Herr.
Aber Herr im Himmel, es ist ein Gedächtnis dessen, was du für uns getan hast am Stamme des Kreuzes auf Golgatha. Herr Jesus, wir danken dir, du der eine für uns alle, Herr, so wir alle für dich den einen bitten dich, Herr Jesus Christus, schenke Gnade, dass wir daran teilnehmen und dich, Herr Jesus, dafür danken und preisen, Herr, wie du es gebrochen hast, o Gott des Himmels, so werden auch wir es brechen, Herr, und du wirst es segnen zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen. Geliebter Herr, auch ich möchte dir danken für diesen herrlichen Bund, den du uns gestiftet hast.
Amen.
Herr, dass wir Anteil haben dürfen am Brot, an deinen Leib, Herr, und am Blute. Gepriesen sei dein Name, Herr, dass wir die, dass du uns die Gewissheit geschenkt hast, dass dein Leben in uns ist und wir innige Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Herr, es ist uns ja heute so klar erläutert worden, der Sinn dessen, Herr, dir sei der Dank und der Lobpreis. Und ich bitte, lass jeden, der daran Anteil hat, gesegnet sein. Im Namen Jesu Christi. Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Wir wollen im Gebet verharren.
Mein Gott, Herr.
Wenn die Schwestern ein Lied haben,
mein
können
Gott,
sie
Herr.
Singen.
Bruder Terai, kommst du auch nach vorne? Bruder Ziegler.
Nein.
Nicht noch Terai.
Ja, rufen nachher.
Harry?
Ja, ist gut, das genügt jetzt, ja.
Teller. Ja.
Sind die Jünger draußen, sind die Kleinen?
Ach so. Ja, ist gut, ist gut, ist gut.
Mein Gott, Herr.
Ja.
Mein
Gott. Gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet O bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet. O bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Sollen wir den Chorus noch einmal alle gemeinsam singen? Lass ihn uns gemeinsam singen.
Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Hebt eure Hände. Vergessen konnte, was nicht recht war vor ihm. Lasst auch uns alles vergessen und hinter uns zurücklassen und dem Herrn von Herzen für die Erlösung danken. Wir wollen noch für einen Moment die Augen schließen. Lasst mich fragen, ob vielleicht Leute hier sind, Freunde, Brüder und Schwestern, die noch in das Gebet mit einbezogen werden möchten, was immer es sein mag, ob Rettung, ob Heilung, ob andere Nöte. Auch junge Leute haben Probleme, alte haben sie auch. Wer hat ein besonderes Anliegen? Heb kurz, ja, sind doch jede Menge. Ja, nun schaut. Ja, schaut, der Herr will doch allen Schaden gut machen. Glaubt es doch, glaubt es von Herzen. Lasst uns singen, glaube nur, und bitte glaubet und nehmt es an.
Oh.
treuer Herr, von Herzen danken wir dir für deine Gegenwart. Du bist gegenwärtig. Ich danke dir dafür, geliebter Herr, und wie du mit deinen Jüngern das Mahl vor deinem Opfer gefeiert hast, so haben es unsere Brüder und Schwestern nach der Auferstehung mit dir gefeiert und auch untereinander. Geliebter Herr, wir danken dir, dass du uns würdig gemacht hast, am Mahl teilzunehmen. Ein Gedächtnismahl an die vollbrachte Erlösung. Du hast dich schlagen und martern lassen. Du hast deinen Leib dahin gegeben als Haupt, um dir den Leib als Gemeinde zu erlösen, Amen. Damit du Wohnung in uns nehmen kannst und dein Werk weiterführen und vollenden kannst. Geliebter Herr, ich bitte dich jetzt, schenk all meinen Brüdern und all meinen Schwestern den Glauben und die Zuversicht, Amen. Dass du alles gut gemacht Amen. Hast. Alles Amen. Gut Amen. Gemacht hast. Dein Blut bedeckt Danke. Meine Schuld.
Danke,
mein Erlöser, segne alle und mögen alle daran teilnehmen und mögen alle gesegnet sein in Jesu heiligem Namen. Amen. So, dann lasst uns aufstehen und noch gemeinsam unserem Gott danken. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für solche Stunden, die wir gemeinsam in deiner Gegenwart haben dürfen. In deinem Namen dein Wort zu hören, es geoffenbart zu bekommen, durch deinen Heiligen Geist. Du hast unsere Augen gesalbt, unsere Ohren geöffnet, das Verständnis für die Erfüllung der Schrift aus Gnaden geschenkt. Habe Dank für das prophetische Wort. Habe Dank, geliebter Herr, für das lehrmäßige Wort. für das evangelistische Wort. Habe einfach Dank. Du hast dein Wort und deinen Willen geoffenbart. Dank sei dir. Dank sei dir, geliebter Herr. Erhebe du nun dein Antlitz über uns allen und gib uns deinen Frieden in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Halleluja.